Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy. Ja, herzlich willkommen, Julia. Grüß dich.
Grüß dich zurück.
Schön, dich in unserem Podcast zu haben. Heute soll es ums Thema Saisonvorbereitung gehen. Du bist ja jetzt lange nicht mehr als Fußballspielerin aktiv, aber vielleicht hast du trotzdem ein, zwei Anekdoten aus deiner Saisonvorbereitung. Ist meistens nicht das liebste Thema. Wir haben vielleicht auch einen Tipp, gerade mit Hinsicht aufs Thema Werte und Wertepyramide, wie man sich die Saison auch einfacher machen kann. Darum soll es heute gehen. Aber auch hier wieder eingangs. Erstmal, Julia, wofür bist du dankbar?
Ich bin passend zum Thema dankbar, dass ich keine Saisonvorbereitung mehr machen muss. Ja, also ich könnte nicht dankbarer sein, wenn ihr hier immer aus dem Büro raussteppt ins Training und ich denke so, nee, ich gehe einfach joggen, wenn ich Bock habe und lass es sein, wenn ich keinen habe. Und es ist großartig.
Kurze Frage, wann warst du das letzte Mal joggen?
Hey, vor einer Woche. Wirklich?
Ja, okay.
Wirklich?
Ich glaub dir. Ja, gut.
Aber wofür bist du denn dankbar?
Ja, ich bin dankbar dafür, ich bin mitten in der Vorbereitung und ich bin dankbar, dass meine Knochen mitmachen und alles stabil ist. Am Anfang musste ich verletzungsbedingt ein bisschen kürzer treten, aber jetzt so die letzten 2, 3 Einheiten gingen, ja, alles so wieder.
Wie man halt mit 29 so noch sich bewegen kann.
Ja, oder biologisches Alter 48, aber ja, ging soweit alles in Ordnung. Dafür bin ich dankbar, dass ich mich bewegen kann und heute auch ins Training gehen kann, ohne Schmerzen zumindest noch.
Ei, ei, ei.
Jede Sicht ist anders und genau deshalb so wertvoll. Zeit für einen Perspektivwechsel.
Genau, wir hatten ja schon gesagt, dass wir ein paar Kategorien haben. Und eine Kategorie, Paddy, ist der Perspektivwechsel des Monats. So passend zu unserem Podcast haben wir uns überlegt, das sollte so ein kleiner, ja, ich sag mal, Reminder sein für uns, für euch, dass es manchmal irgendwie auch Sinn macht, die Perspektive zu wechseln. Ja, sei es irgendwie einen Streit, den man neulich hatte oder eine doofe Situation oder eine schöne Situation, wo der andere die Perspektive gewechselt hat, glaube ich, wenn wir das alle ja wieder ein bisschen mehr machen, glaube ich, können wir auch alle wieder ein bisschen enger zusammenrücken. Und der Paddy und ich bringen immer abwechselnd Perspektivwechsel mit in den Podcast. Und mein Perspektivwechsel, den ich heute mitgebracht habe, ist vom Wochenende. Und ich habe einen kleinen Hund und wir waren Gassi und ich habe ihn frei laufen lassen. Und normalerweise macht er das echt gut und wir waren im Wasser. Und dann hat er da ein bisschen rumgebadet, das war ein Fluss, habe ich ihn zurückgerufen und er wollte, glaube ich, auch zurückkommen, aber ist dann durch so ein Rohr, durch ein Flussrohr durchgegangen und auf der anderen Seite des Flussrohres war leider ein Schafsgehege. Und dann war Chappy auf einmal im Schafsgehege und ist ja ein Hütehund und dann hat er da die Schafe gehütet und war aber selber, glaube ich, auch völlig im Schock und der Bauer ist natürlich komplett ausgerastet, völlig zu Recht. Und er ist aber super ausgerastet und war so sauer, weil dann der Zaun kaputt, ein bisschen kaputt war und so. Und ich konnte es ja total verstehen, dass er ausrastet. Aber in dem Moment war ich so genervt, dass er jetzt über die Vergangenheit quasi redet. So, die scheiß Hunde, der Zaun ist kaputt, meine Schafe, alles dies, das. Und ich war so, ja, es tut mir leid, aber sie wollen einen gesunden Zaun oder einen funktionierenden Zaun. Ich will, dass wir jetzt okay auseinandergehen, wie machen wir es? Und nicht die ganze Zeit von, was jetzt gerade noch passiert ist. Und dann hat er einen Satz fallen gelassen, hey, ich bin so im Stress, jetzt geht das nicht, ich komme von hier und da zurück und so. Und dann, als ich nochmal ein bisschen mit Abstand drüber nachgedacht habe, war so, okay, völlig verständlich, dass er sauer reagiert. Aber ich glaube, er hat deshalb noch saurerer reagiert, weil er halt selber schon so drüber war. Und dann war das nochmal ein Eskalationstüpfelchen on top. Und das hat dann natürlich nochmal zu einer Mehrexplosion geführt. Also worüber ich dann nachgedacht habe, was ich sagen will, ist, wenn man kurz austickt oder Stress schiebt, dann geht es manchmal nicht nur um diese konkrete Situation, obwohl er, wie gesagt, jedes Recht hatte, kurz auszurasten. Aber vielleicht haben sich bei dieser Person über den Tag hinweg schon so viele Sachen oder Tage hinweg schon so viele Sachen angestaut, dass da nur noch was Kleines passieren muss. Und dann geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern um die Summe, die auch gar nichts mit dem speziellen Gegenüber vielleicht zu tun hat. Und dann knallt es einfach. Ja, das habe ich gestern erlebt.
Ja, spannend. Er ist tatsächlich auch immer häufig ein Beispiel, wo wir in der Trainerausbildung ja mit aufnehmen.
Spontane, was Schafe jagen.
Nein, aber spontane Impulskontrolle. Und da ist auch das Thema Werte ein wichtiger Baustein.
Das stimmt.
Weil je besser ich mir selber bewusst bin und auch natürlich meinen Werten bewusst bin, desto leichter ist es, spontane Impulse kontrollieren und denken zu können. Das heißt nicht, dass man das immer machen kann, aber leichter natürlich. Danke dir.
Hey, gern.
Wenn du schon hier so im Redeflow bist, habe ich natürlich, und das ist nämlich dann die, was heißt die nächste Kategorie, aber wir bereiten ja immer eine Einstiegsfrage für den jeweiligen anderen vor. Und heute habe ich das Vergnügen, eine Frage für dich vorzubereiten, von der du keine Ahnung hast. Also du hast vorher gespickelt.
Ich kann das nicht lesen, was da steht.
Dann ist gut. Und zwar, es geht so ein bisschen passendes Thema, aber das Thema das erste Mal in einem Schafsgehege sein zählt jetzt nicht als Antwort.
Okay, ich danke.
Die Einstiegsfrage von mir ist, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Also meine Spontan-Idee war auf jeden Fall, mir einen Hund zu holen. Aber das ist ja jetzt auch schon ein Jahr her. Ob es da noch was dazwischen gab? Viele Sachen mit meinem Hund, ehrlich gesagt. Ausflüge ans Meer, wahrscheinlich das erste Mal mit Chappie ans Meer zu fahren an Ostern. Das nehme ich. Das ist eine schöne Erinnerung. Ja.
Okay.
Und du?
Ich habe mir notiert, wir waren ja vor kurzem mit den Kindern von uns, also mit den Home of Goals Kindern. muss man vielleicht dazu sagen, für diejenigen, die uns noch nicht so gut kennen. Mit den Home of Goals Kindern waren wir ja bei der Tafel.
Ah.
Das habe ich bei mir aufgeschrieben. Ich war noch nie davor bei der Tafel. Ich wusste zwar, was die Tafel macht, zum Groben. Und da waren wir mit den Kindern, haben Ausflug gemacht, haben denen ein bisschen geholfen und unterstützt. Und da war ich, das war es, glaube ich, das letzte Mal, wo ich was zum ersten Mal gemacht habe.
Stimmt, ich auch.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, wir sind ja eigentlich schon teils mitten im Thema, teils nicht. Würde ich sagen, gehen wir in das Thema Saisonvorbereitung vielleicht. Bevor wir dahin gehen, wie wir vielleicht auch ein, zwei Tipps haben, was man in der Vorbereitung machen sollte, kann, um es vielleicht auch während der Saison einfacher zu haben, Stichpunkt Wertepyramide. Ja, du hast gesagt, bei dir ist schon lange her, aber was war für dich immer das Schlimmste in der Saisonvorbereitung?
Alles. Ich erinnere mich konkret an eine Situation aus der Saisonvorbereitung, wo ich so Bock hatte auf den Knoppers vorm Training. Ich hatte so Bock und es war nur noch eine Stunde bis zum Training. Und dann hatte ich aber Angst, dieses Knoppers zu essen, aber ich habe es trotzdem gegessen. Und an dem Tag haben wir Medizinballsprints auf dem Berg des Schreckens, hieß der damals bei uns.
In Felix Magath-Berg, oder?
Ja, gemacht. Und mir war so übel und alles hat nach Knoppers geschmeckt und es war so schrecklich. Und genau so war für mich jeder Tag der Vorbereitung. Egal, mit Knoppers, ohne Knoppers, aber das ist für mich der Inbegriff von Saisonvorbereitung.
Ja gut, verstehe ich. Erste Saisonvorbereitung, selten was Beliebtes. Ich finde es immer so schwer. Ich war mal Trainer auch B-Jugend, A-Jugend-Bereich. Wir merken es ja jetzt auch gerade bei unseren dualen Studenten, die sind ja selber auch Trainer. Gerade auch Jonathan in der B-Jugend, Jakob in der A-Jugend. Ich finde da immer das Schwierigste als Trainer ist, die Spannung so lange aufrechtzuerhalten, weil die Sommerferien dazwischen rutschen. Und die meisten fangen jetzt an, machen vielleicht zwischendrin wieder Pause, aber dann gibt es halt auch natürlich viele, je nachdem auf welchem Niveau und Arbeit, die zwischendrin halt auch 4-5 Wochen in den Ferien im Urlaub sind. Das fand ich immer super, super schwierig. Und selber als Spieler, ja gut, ich sag mal, ich spiele Fußball noch selber oder habe auch immer Fußball gespielt und das auch wegen dem Ball und habe auch tendenziell meine Stärken mit dem Ball. Deswegen immer alles, was ohne Ball gemacht wird, ist immer das, was bei mir nicht ganz so gut ankommt. Und deswegen, wir starten eigentlich immer jede Vorbereitung mit einem doppelten Kuba-Test.
Da habe ich schon Knoppers-Moment, das reicht mir schon.
Da hat man schon, ja, nach 3-4 Wochen Pause geht man dann nicht unbedingt direkt mit einem Lächeln ins erste Training. Aber Gottes Willen ist natürlich auch wieder schön, wieder alle zu sehen.
Aber apropos Ball dazu kurz, Thema Wertepyramide nämlich. Vielleicht kannst du kurz einmal erklären, was die Wertepyramide ist. Und dann können wir nämlich die Verknüpfung Ball und Wertepyramide machen, was das auch mit dem Spiel der Mannschaft zu tun haben kann und warum es deshalb so sinnvoll ist, diese Wertepyramide direkt am Anfang zu machen, bevor ich mir als Trainer eine Entscheidung treffe, wie meine Spielphilosophie genau aussieht, worauf ich raus will etc., weil Wertepyramide und Ball vielleicht auch zusammenhängen.
Ja, definitiv. Also Wertepyramide vielleicht kurz erklärt, geht es darum, dass man in der Saisonvorbereitung tendenziell relativ früh und am Anfang, sobald der Kader steht, mit der Mannschaft gemeinsam ein Wertegerüst erarbeite. Also wir sagen ja eigentlich immer, wir nehmen bei Werte immer ein bisschen die Metapher der Leitplanken, dass Werte wie Leitplanken sind und zwar für jeden selber. Also jeder hat individuelle Werte, jeder hat seine individuellen Leitplanken. Aber natürlich im Gruppenkonstrukt ist es schwierig, dass jeder seine individuellen Werte immer durchboxen kann. Und dann geht es natürlich darum, so wie natürlich auch in der Gesellschaft, ein gewisse Leitplanken als Team auch zu erstellen. Und dann kann ich natürlich einmal rausgehen als Trainer und sagen, okay, hey, das sind die 5 Werte, die sind mir wichtig als Trainer und das, so boxen wir es durch. Dann wird es aber natürlich schwierig, im Laufe der Saison die Mannschaft irgendwie hinter sich zu haben, weil das sind jetzt erstmal nur deine Werte, was dir wichtig sind. Aber der Key-Faktor, und da kommen wir auch gleich dazu, wie man das macht, ist mit der Mannschaft eine Wertepyramide zu erstellen, dass alle dahinter stehen. Ich muss mich nicht mit jedem Wert der Mannschaft irgendwie zu 1000% identifizieren, aber ich muss mich in diesem Wertekonstrukt wiedersehen und wiederfinden, weil dann ist es viel, viel einfacher im Laufe der Saison daraufhin einzugehen, auch du wirst gleich sagen, vielleicht mit der Spielphilosophie, die daran gehend anzupassen. Wenn ich eine Mannschaft habe, die halt viel auf Sicherheit bedacht ist und das ein Wert von mir ist, weiß ich nicht, ob Harakiri-Fußball die beste Spielphilosophie dazu ist. Aber ja, werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber darum geht es eigentlich, vor der Saison ein Wertekonstrukt mit der Mannschaft gemeinsam zu erarbeiten, um dann gemeinsam zwischen den Leitplanken Vollgas geben zu können.
Ja, und wir werden gleich mal erklären, wie man das macht. Du kannst erklären für den älteren Bereich, da kommst ja du so als Trainer her. Ich habe eher den jüngeren Bereich gemacht, wie wir das gemacht haben. Und als allererstes, also die Wertepyramide ist offensichtlich eine Pyramide. Wir gehen jetzt mal von 5 Werten aus, tendenziell, die man damit reinpackt. Und ganz in der, also das Fundament sind 3 Stück, dann darauf aufbauen 2 und in der Spitze steht Erfolg. Und da geht's schon los. Also es ist wichtig, gemeinsam zu definieren, was Erfolg ist. Ehrlich gesagt ist Erfolg in sich auch ein Wert. So, man muss ihn halt definieren, was es bedeutet. Und da kommen wir vielleicht auch zur Definition von Wert. Du hast ja gerade schon die Leitplanken beschrieben. Am Ende des Tages geht es bei Werten darum, wie bewerte ich eine Situation? Das heißt, die Leitfrage ist, wie bewerte ich eine erfolgreiche Saison? Also ich gehe mit den Jungs rein oder Mädels und sage, ey, stellt euch vor, keine Ahnung, 30.06. nächstes Jahr, richtig bombengeile Saison, alles sind happy, was ist passiert? Und so bewerten wir die Saison als erfolgreich. Und alles, was die dann sagen, schreiben wir auf. Also egal, ob das ist Deutscher Meister, Champions League Sieger oder ob das ist, jeder hat sich weiterentwickelt, muss ich natürlich, wenn sowas da steht, als Trainer regelmäßig überprüfen in Gesprächen. Bestenfalls sind es nicht nur solche Floskeln. Das kann aber auch sein, sowas wie, wir sind als Team enger zusammengewachsen. Das heißt, wir haben irgendwie alle 3 Monate ein Team-Event gemacht oder wir hatten Spaß zusammen oder wir haben immer eine Trainingsbeteiligung von mindestens 80-90%, wie auch immer. Also wie bewerten wir eine erfolgreiche Saison? Und da darfst du als Trainer auch deine Meinung, finde ich, dazu geben, weil du gehörst ja auch in dieses Konstrukt rein.
Ich habe das damals sogar wo ich die A-Jugend trainiert hatte, habe ich das sogar so gemacht, dass jeder das erstmal, bevor wir das in offene Runde gemacht haben, erstmal individuell beantwortet hat und mir das abgegeben hat. So ein bisschen, was ist sein Ziel für dieses Jahr? Und nicht unbedingt, ich muss 10 Saisontore schießen, sondern so genau diese Frage für sich selber. Und da habe ich das auch erstmal eingesammelt, weil ich dann auch so ein bisschen überprüfen konnte im 1:1-Gespräch. So, wo stehen wir gerade? Und dann aber natürlich trotzdem im Großen und Ganzen, dass man dann gemeinsam den Erfolg, die Ziele so ein bisschen definiert.
Wollte ich nochmal sagen, mit diesem Bewertung einer Saison als erfolgreich müssen wir definieren. Und das ist schon in sich ein Wert quasi. Ja, möchtest du, wenn du schon dabei bist, wie du es gemacht hast, gerne einmal starten für, ich sag mal, C-Jugend aufwärts, wie man das da kreieren kann?
Ja, ich hab unterschiedliche Varianten schon durchgeführt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Da kann auch jeder so ein bisschen fühlen, was für jeden das Beste ist. Vielleicht auch einfach selber Erfahrung sammeln. Ursprünglich hatte ich angefangen. Wir haben ja auch so eine Werteliste. Die könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Dann schicken wir die zu. Es gibt so eine Werteliste, findet ihr aber auch im Internet. Die habe ich einfach ausgedruckt und den Spielern allen gegeben. Und dann habe ich in Gruppen eingeteilt. Das war das erste Mal, wo ich das so gemacht habe. Habe ich einfach 3-4 Gruppen eingeteilt. Und jede Gruppe sollte sich dann aus diesen Werten plus X, wenn die Werte, die sie wichtig finden, da nicht draufstehen, dürfen sie natürlich auch noch weitere dazu nehmen. So eine Wertepyramide erstmal selber bauen innerhalb der Gruppe. Und dann, wie du ja vorher gesagt hast, geht es jetzt darum, wir hatten damals sogar 9 Werte. Mittlerweile würde ich wahrscheinlich sogar auch nur 5 machen, aber ist jetzt egal, ob es 5 oder 9 Werte sind. Jetzt bleiben wir mal bei den 5 Werten. Das sind ja und die unteren 3 das Fundament. So habe ich das auch gesagt. Also die untersten 3 muss die Basis sein. Das müssen die wichtigsten sein. Und die 2 darauf aufbauend auf unser Fundament. Und das sind unsere 5 Werte. Gar nicht so krass viel erklärt. Ich meine, es war eine U19, die sind auch schon ein bisschen weiter. Du wirst ja dann gleich auch sagen, wie man das mit Jüngeren dann auch machen kann.
Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, also du hast denen auch gar nicht erklärt, warum das jetzt wichtig ist oder was wir machen oder welche Vorinfo hatten die vor dieser Aufgabe?
Doch, also ich habe denen das schon erklärt, so wie wir das jetzt hier erklärt haben, warum es wichtig ist, habe ich das dort auch erklärt. dass es mir wichtig ist, dass wir das gemeinsam erstellen und ich das nicht einfach nur vorgebe. Mhm. Und haben davor auch schon mal über das Thema Ziele, das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass jeder seine Ziele erstmal selber notiert hatte. Und es ist dieses Warum, warum bin ich überhaupt hier, da erstmal in die Selbstreflexion gegangen ist. Und dann sind wir in die Gruppen gegangen, wo dann die Gruppe 5 Werte aufstellen musste, die dann uns zum unserem definierten Erfolg bringen soll. Und dann haben wir eigentlich aus diesen 4 Gruppen, sind dann 2 Gruppen zusammengegangen, also immer 2 Gruppen zusammen. Die haben dann aus ihren beiden Pyramiden eine Pyramide gemacht. Die wurden dann am Ende vorgetragen und haben wir es zusammengetragen. Mhm. Dann habe ich das moderiert. Und dann hatten wir am Ende, also wie gesagt, wir hatten es damals mit 9, hatten wir unsere 9 wichtigsten Werte, die zum Erfolg führen. Und dann im Nachgang haben wir das noch definiert. Also wir sind dann reingegangen und gesagt, okay, was bedeutet für uns, jetzt wenn danach steht, Respekt, was bedeutet für uns Respekt? Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ansonsten bleibt es halt eine Floskel, die irgendwie in der Kabine hängt und keiner weiß genau, was damit gemeint ist. Aber was bedeutet Respekt? Und vor allem, dann haben wir nochmal aufgeteilt im zweiten Schritt in Handlungsmaßnahmen. Also was sind die klaren Handlungen, um diese Werte leben zu können? Weil das eine ist, es erstmal zu definieren, diese Leitplanken. Aber was machen wir, um nicht aus diesen Leitplanken rauszuknallen, sondern so, was sind die klaren Maßnahmen? Wir haben dann gesagt, Respekt, okay, wir geben uns die Hand, wenn wir uns sehen. Mir war es wichtig irgendwie, weil es ganz häufig war, dass die ganze Zeit irgendwie jongliert hatten, wenn wir irgendwie zusammengekommen sind oder irgendeiner noch jemand getunnelt hat und mich das gestört hat. Und es kam aber auch aus der Mannschaft raus, dass ein Faktor ist, wenn wir zusammenkommen und was wir sprechen, keine Bälle am Fuß sind so, oder keine Bälle generell da sind. Und so haben wir einfach zu jedem Wert unterschiedliche Maßnahmen gefunden.
Und habt ihr das alle 9, alle zusammen gemacht oder habt ihr da aufgeteilt?
Ja, das ist genau das. Ich habe am Anfang habe ich das alles zusammen gemacht und das würde ich dann habe ich danach dann nicht mehr so gemacht, weil es dann schon sehr, sehr viel Zeit frisst. Und ich meine, das sind jetzt in der A-Jugend oder B-Jugend habe ich das auch gemacht. Das sind ja pubertierende Jungs. Aufmerksamkeitsspanne ist jetzt auch nicht ganz so groß, wenn die dann über Werte reden. Vielleicht jetzt auch nicht das beliebteste Thema bei denen. Und dann, wenn man das zu lang zieht, dann wird einfach auch nur da irgendwas hingerotzt, das was gesagt ist. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also entweder würde ich es aufteilen und nochmal irgendwann später machen oder, und so habe ich das dann auch später gemacht, in Gruppen aufteilen, dass dann jede Gruppe irgendwie 1 oder 2 Werte vorbereiten muss und dafür Maßnahmen entwickeln muss. Aber dann halt auch ein bisschen fundierter und das haben wir dann trotzdem in der großen Gruppe, hat es dann jeder vorgetragen und dann konnte man trotzdem noch seinen Senf dazugeben. Die meisten haben es dann auch abgenickt oder haben vielleicht 1, 2 Fragen noch gestellt dazu. Ich hatte vielleicht noch 1, 2 Impulse. Aber so haben wir das da gemacht und auch von der Herangehensweise beim nächsten Mal und fand ich besser, weil wenn man das natürlich in Gruppen macht, so wie es halt häufig so ist, in so einer Gruppendynamik hat man halt diese Alpha-Tiere, man hat die aber auch die Nichtsagen. Das fand ich eigentlich ganz gut, das habe ich dann übernommen, wo wir es damals beim DFB hatten, mit dieser Wertepyramide, dass man am Anfang erstmal zu 2 zusammengeht und zu 2 erstmal eine Wertepyramide erstellt und dann von 2 auf 4, von 4 auf 8 und so weiter.
Kann sich keiner rausnehmen.
Genau, kann sich keiner rausnehmen. Kann natürlich trotzdem passieren, dass wenn du ein Alpha-Tier hast und einen ruhigen, dass sich das Alpha-Tier durchsetzt und meine Werte sind wichtiger als deine, kann trotzdem passieren. Aber zumindest muss jeder seine Meinung mit einbringen. Ist schon mal sehr, sehr wertvoll und die Chance höher, dass jeder sich am Ende auch damit identifiziert fühlt, weil jeder das Gefühl hat, er war im Prozess mit dabei, wie wenn ich in einer Gruppe mit 6 Leuten bin. 3 sagen was, 3 sind ruhig und am Ende habe ich doch nichts dazu beigetragen. Deswegen würde ich es so machen, aber es ist wie gesagt immer ein bisschen abhängig von der Gruppe, mit was fühle ich mich wohler, ist auch Zeitfaktor geschuldet. So mal mit der U17, U19 und auch noch U15, wo ich es schon mal gemacht habe.
Erinnere mich dran, wir sprechen vielleicht nachher beim Thema Spielphilosophie auch nochmal um zu überprüfen, weil es natürlich nichts bringt, die Wertepyramide im August einmal aufzustellen und das nächste Mal im Juli draufzuschauen. Irgendwie haben wir es gemacht, waren wir erfolgreich oder nicht? Ist mir nur gerade, das dürfen wir dran denken. Ja, ich hatte das Vergnügen mit den Jüngeren, also so, ich sag mal, alles rund um U10 bis U13 plus minus, würde ich auch genauso machen, außer die sind komplette Brains, dann kann man es vielleicht auch so machen, wie du es gemacht hast. Wir sind eingestiegen, wir hatten ein paar Plakate da und sind eingestiegen mit der Frage, welche Fähigkeiten braucht ein Fußballprofi, um Fußballprofi zu werden und um Fußballprofi zu bleiben, weil das sind für mich auch 2 unterschiedliche Fragen, die manchmal da dazu gehören. Genau, tendenziell habe ich oder die Jungs schreiben lassen, aber vielleicht ein bisschen mit unterschiedlichen Farben und zwar Unterschied dahingehend, ist es eine technisch-taktische oder physische Kompetenz oder ist es eine soziale oder persönliche Kompetenz? Also dann kommen, je nachdem wie alt die Jungs sind, erstmal natürlich so Sachen wie Schießen, Passen, Laufen, Dribbeln, was auch immer. Und das ist ja auch alles richtig, das ist auch wichtig. Das heißt, alles davon wird aufgeschrieben, weil es stimmt ja. Also ein Fußballprofi muss schießen können. Der eine besser als der andere, aber per se erstmal sollst du in der Lage sein, einen Schuss abzugeben. Und irgendwann je nachdem, kommt einer auf die Idee, sowas zu sagen wie Mut oder Disziplin oder weiß ich nicht. Einen gibt es meistens, der auf so eine Idee kommt. Und dann ist natürlich deine Aufgabe als Trainer, das auch ein Stück weit dahin zu moderieren, weil auf die Punkte wollen wir ja raus. Vielleicht hast du für dich auch schon ein paar im Hinterkopf, die du dann über Fragen ja erarbeiten kannst. Beispielsweise, ich weiß nicht, wie man als Team funktionieren muss oder sowas, was ein Kapitän auszeichnet oder so, das wären Leitfragen. Und dann haben wir ein großes Plakat mit ganz, ganz vielen Kompetenzen und dann bekommt jeder Spieler 3 so Sticker, wie so vom Bürobedarf, so Kreise, ne? Und dann darf jeder 3 Kreise kleben auf die Kompetenzen oder Werte, die er am wichtigsten findet. Also ausgenommen die physisch, technisch und taktischen, deswegen werden die in einer anderen Farbe geschrieben. Und ja, ich auch als Trainerin, weil wie du vorhin gesagt hast, ich gehöre ja auch zum Konstrukt dazu, deswegen klebe ich auch meine 3 Punkte dahin. Und dann hatte ich, glaube ich, je nachdem, wie viele Punkte dann wo sind, aber tendenziell so die mit den 8 meisten Punkten oder so umkreist, auf jeden Fall mehr als 5, weil ich wollte, dass sie nochmal ein bisschen mehr entscheiden sollen. Und genau, ich hatte dann die Wertepyramide aufgemalt. Wir hatten Erfolg schon zusammen besprochen, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Dann stand schon dabei, was wir als Erfolg definieren. Und dann haben die Jungs 5 Minuten Zeit, maximal 10, die Werte eben so in die Pyramide einzuordnen, wie sie es für sinnvoll erachten. Und auch da 10 Minuten reichen da vollkommen. Die brauchen einfach genauso lang, wie du ihnen Zeit gibst. So kannst du ihnen auch 34 Minuten geben, dann brauchen sie auch 34 Minuten. Oder 7, dann brauchen sie 7. Genau, und dann genauso wie du es beschrieben hattest, hatten 5 Gruppen mit, die mussten sich überlegen, was das bedeutet und wie wir das umsetzen wollen. Und ja, war super. Was ich dann bei dem Alter auch extrem wichtig finde, ich hatte die Wertepyramide gemacht vor dem Elternabend. Und diese Pyramide haben wir dann am Elternabend vorgestellt und gesagt, das ist das Konstrukt und ihr habt euch diesem Konstrukt unterzuordnen. Und so definieren wir das. Und wenn ihr bei uns am Platz seid, dann seid ihr quasi in unserer Wertewelt und ihr habt das genauso auch mitzutragen. Und das ist natürlich auch für Elterngespräche, für potenzielle Probleme, die aufkommen, egal ob mit dem Spieler oder in dem Alter auch mit den Eltern, Gold, wenn man das ganz klar vorher diese Leitplanke gezogen hat.
Hilft ja wahrscheinlich auch, vielleicht gerade, wenn man mit den Spielern auch Maßnahmen zusammen entwickelt, zu sagen, hey, was könnten auch Maßnahmen für eure Eltern sein? Schon allein um das mitzunehmen, also weil auch da wird es natürlich Spieler geben, die es stört, wenn die Eltern reinrufen und sowas zum Beispiel. Und das kann ja zum Beispiel auch eine Maßnahme sein, wenn jetzt Vertrauen wert ist. Hey, unsere Eltern vertrauen dem Trainer, dass wir die richtige Taktik
genau,
an
ich hatte
haben.
Glück, bei uns war es Vertrauen. Bei mir ist eigentlich immer Vertrauen mit dabei, ehrlich gesagt.
Ja, weil du es so steuerst, weil es dir wichtig ist.
Ja, weil es wirklich wichtig ist. Und ich bin dann auch eiskalt, habe zu ihr gesagt, schau, Vertrauen steht hier. Ihr habt 2 Möglichkeiten, entweder ihr vertraut mir, dann gibt es hier nichts zu diskutieren. Oder ihr vertraut mir nicht, auch völlig in Ordnung, aber dann seid ihr hier falsch. Und das, finde ich, gibt nichts Wichtigeres, als diesen Bummer direkt am Anfang rauszuhauen. Und dann ist es klare Voraussetzung. Und wenn es Stress gibt, sagt, pass auf, vertrauen oder nicht vertrauen. Ist völlig, beides ist okay, aber dann bist du hier falsch. Dann bist du außerhalb von unserer Leitplanke, geht nicht.
Wie ist es dann, wenn es Fragen gab oder so? Also Eltern können ja trotzdem vertrauen, aber vielleicht irgendwas hinterfragen oder vielleicht mal anders sehen.
Voll. Jederzeit, also du kannst jederzeit mit mir sprechen über die Sache und wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dann zählt am Ende meine, weil das hast du unterschrieben, du vertraust mir, dass ich dein Kind bestmöglichst weiterentwickle. Und manchmal haben die Kinder vielleicht auch eine unterschiedliche Entwicklungsphase, wo jetzt vielleicht eher Kind A dran ist und dann darauf aufbauen Kind B. Das passt natürlich den Eltern nicht, aber wir können jederzeit unterschiedlicher Meinung sein und darüber können wir auch über die Sache sprechen, immer. Aber am Ende des Tages gehen wir raus und wenn wir auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sind, wird so gemacht, wie ich sag, weil du hast am Anfang committed, dass du mir vertraust. So, du kannst, wenn du mich überzeugst, super, aber wenn nicht, ist das der Fakt. So, und das finde ich auch wichtig, weil sonst, wenn die Eltern merken, du bist eine Fahne im Wind, dann hast du ein ganz neues Problem.
Ja, absolut. Also das ist ja genau der Punkt, warum wir das mit der Wertepyramide auch so einpflanzen wollen in die Trainerwelt. Also wir reden jetzt viel aus dem Fußball, aber das kann man in jeder Spielsportart machen, weil genau du da halt eine Handhabe hast. Das ist ja zum einen, dass dir die Eltern vielleicht dann, wenn du es nicht durchziehst, einmal so wieder auf der Nase tanzen, aber einmal die Spiele ja auch. Also sonst, dann hast du ein klares Konstrukt, aber du musst es halt natürlich auch leben. Also auch du musst es natürlich als Trainer dich da wohlfühlen. Deswegen sagst du ja auch, darfst du auch deine Punkte machen. Weil wenn natürlich da Werte sind, mit denen du dich gar nicht identifizierst, wird schwierig für dich, da glücklich zu werden. Und das ist halt ein Punkt. Und wenn da welche aus diesen Leitplanken rausknallen, hast du eine leichte Handhabe, warum vielleicht mal jemand nicht spielt, warum vielleicht jemand anders gerade den Vorzug hat, weil es meistens genau daran liegt, wenn man ehrlich ist. Und gleichzeitig ist es erspart dir super viele Konflikte, weil die dann schon selbst reflektiert sind. Aber wenn du nicht so ein klares Konstrukt aufgebaut hast, dann ist es halt nie, in Anführungszeichen, ausgemacht. Ja, hast du ja nie gesagt oder haben wir ja nie ausgemacht. Mhm. Auch wenn du mit deinen Werten reinkommst und sagst, das ist mir wichtig, hast du halt nicht die Spieler dahinter. Mhm. So hast du halt immer die Handhabe und kannst sagen, hey, wir haben das gemeinsam erarbeitet, sondern wollen wir uns auch gemeinsam daran halten.
Genau, und die Maßregeln sich dann ja auch selber. Also es gibt nichts Cooleres, keine Ahnung, ich kann mich jetzt nicht mehr konkret erinnern, was bei den ganzen unterschiedlichen Wertepyramiden damit dabei war. Zu ein paar sehr genau, zu ein paar, die haben sich natürlich unterschieden, aber Thema Spielphilosophie und Spielerregeln dasselbe, du hattest es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, wenn in dieser Wertepyramide jetzt natürlich ausschließlich Sachen stehen wie Ruhe, Seriosität, Sicherheit und ich mache einen auf Jürgen Klopp, habe ich natürlich völlig die falsche Mannschaft dafür, weil also wenn ich die ganze Zeit Harakiri-Fußball spiele, hat das nicht viel mit Ruhe und Sicherheit zu tun und da passt meine Mannschaft dann auch einfach nicht vom Charakter her dazu. Gleichermaßen der Spieß natürlich umgedreht, wenn da überall Kreativität, Mut, Spaß, Herausforderung, was auch immer steht und ich spiele mit einer Fünfer- und einer Viererkette davor, weiß ich nicht, ob wir da so Anklang finden mit unserer Spielphilosophie in der Taktik. Aber
ja, also Ketten ja jetzt erstmal dahingesagt, aber es geht ja darum, wie ich dann spiele, ob ich vorne anlaufe, ob ich viel den Ball haben will oder ob ich halt gegen den Ball spiele. Aber jetzt sind wir wieder viel im Nerdy-Fußball-Talk, aber ja, auch das überträgt sich in alle anderen Sportarten.
Absolut. Was ich noch sagen wollte, ist Thema Kommunikation, wenn ich diese Wertepyramide aufgestellt habe. Also jetzt kommen wir vielleicht nochmal aus dem Fußball, wir hatten dann ja eben auch Maßnahmen. Ich kann mich jetzt an ein paar erinnern. Wir hatten zum Beispiel Mut und Mut hieß auch mal in ein aussichtsloses 1-gegen-1 zu gehen oder in 1-gegen-2 zu gehen. Oder Respekt, ich glaube, das hattet ihr ja sogar auch, war zugeben, wenn der Ball im Aus ist oder wenn ich nochmal dran war oder sowas. Und es ist natürlich was total anderes, wenn ich am Spielfeldrand, ich bin sowieso jemand gewesen, ich habe super wenig am Spielfeldrand geredet, wenn ich am Spielfeldrand stehen kann und in der Situation nur rufen kann, sei mutig, sei mutig, sei mutig. Und die wissen ganz genau, was es bedeutet. Es bedeutet nämlich, ins 1-gegen-1 oder 1-gegen-2 zu gehen, weil wir das nur so definiert haben. Oder gleichzeitig, wenn es eine knifflige Situation gab, wollte ich nur sagen, Respekt. Und die wissen genau, ah ja, krass, okay, wenn ich wirklich dran war, dann seien die auch ehrlich und sagen das. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich da reinrufen muss, geh mal ins 1-gegen-1 oder was auch immer, keine Ahnung, 4 Sätze und dann hat er den Ball schon verloren. Und auch untereinander, was ganz anderes in der Kommunikation.
Ja, und vor allem, wenn es halt auch in dem Konstrukt ist, dann darf das niemals ein Grund sein, warum jetzt auch, das ist halt auch wiederum für einen Trainer. Also wenn wir definieren, Mut ist was, wo uns auszeichnet und wir fordern das von den Spielern ein, darf nie was sein, wo wir dann kritisieren, wenn dann jemand ins 1-gegen-1 geht und 1-gegen-2 geht. Also natürlich muss man vielleicht den Spielern beibringen, in welchen Situationen es angebracht, aber das dann zu kritisieren, schwierig, weil wenn man das natürlich gemeinsam erarbeitet, muss ich natürlich auch dahinter stehen.
Genau, und auch andersrum genau diese Sache dann zu loben. Also selbst wenn er das 1-gegen-2 gewonnen hat, nicht unbedingt, dass es technisch herausragend war zu loben, mag sein, dass es das war, sondern explizit zu loben, hey geil, richtig mutige Aktion, weil je öfter wir das natürlich sagen, implementieren, desto mehr pflanzen wir das natürlich auch ein. Also die Aktion dahin zu loben, was wir auch wirklich gut fanden.
Oder auch andersrum, selbst wenn er einen Ball verliert, vielleicht trotzdem den Mut, also absolut, ich glaube, ihr hattet ja auch mal, das hattest du, glaube ich, erzählt bei deiner Zeit in Sonnenhof, dass ihr auch einen Vertrauensball hattet, das ist eigentlich auch ganz spannend, ich weiß nicht, ob du da kurz einen Einblick geben kannst.
Ja,
habe
ich ja schon gesagt, Vertrauen war immer dabei, wenn ich eine Wertepyramide gemacht habe. Vertrauensball, es war eine U11, es waren zwei unterschiedliche Bälle, also es war einmal ein blinder Diagonalball von hinten nach vorne und der 90-Grad-Ball, also wenn ich quasi einmal die Linie runterdribbel, den Ball sozusagen gegen die Laufrichtung von allen Spielern zurückzulegen, weil wir den oft nicht gespielt haben, weil wir entweder hochgeguckt haben und dann den Ball verloren haben oder hochgeguckt haben und da war keiner, hieß dieser Ball oder diese beiden Bälle bei uns irgendwann Vertrauensbälle, weil ich muss vertrauen, dass da ein Spieler ist, dass da besetzt ist. Und dann habe ich nämlich auch beide in der Verantwortung, Also derjenige, der vertraut, er spielt einfach blind den Ball. Ich wollte nicht, dass die vorher gucken. Der Ball musste blind gespielt werden. Und gleichzeitig der andere, der den Bereich besetzen muss. Sonst vertraut man ihm nicht mehr. Und auch da musste ich von außen nicht immer so, ich habe das gar nicht gemacht. Immer wenn Trainer von außen irgendwelche taktischen Diagonalball und so vorgesagt haben, was die Spieler jetzt machen sollen, sondern ich konnte einfach nur reinrufen, Vertrauen. Und die wussten, die Aktion heißt nicht, dass sie es immer gemacht haben.
Ja, natürlich nicht.
Ferngesteuert, aber
ist ja ein Prozess. Aber ist ja auch schön, wenn die Kommunikation innerhalb dann so wird. Also überleg mal, das Schönste ist ja dann, wenn du gar nicht sagst Vertrauen, sondern wenn jemand anderes ruft Vertrauen und dann der Ball gespielt wird. Wie schön ist es denn, dass, überleg mal, ich bin im gegnerischen Team und da ruft jemand Vertrauen und spielt einen Diagonalball über, keine Ahnung, 30 Meter und der kommt an. Ja. Ist ja Weltklasse sowas.
In der U11 ist dann im Aus.
Trotzdem schön.
Hintertorperspektive.
Trotzdem schön.
Ja,
mega. Auch mit Blick auf die Zeit. Lass uns gerne so ein bisschen die wichtigsten Faktoren, also vielleicht nochmal, warum ist es wichtig? Und du hattest ja vorher schon, wie kann man das auch innerhalb der Saison prüfen? Also was ist nochmal die Kernbotschaft, warum wir sagen, Wertepyramide ist ein Must für jeden Trainer, egal in welcher Sportart?
Ich glaube, als allererstes, sonst kannst du nicht bewerten, ob deine Saison erfolgreich war. Meiner Meinung nach geht nicht. So, wenn du keine Bewertungsgrundlage hast, kannst du es auch nicht bewerten. Deshalb finde ich es wichtig. Und wir müssen die gleiche Sprache sprechen. Und das muss ich sicherstellen und das kann ich dadurch machen.
Okay, danke dir. Also ich glaube, man merkt, gerade in solchen Themen können wir uns verlieren. Ich glaube, wir könnten auch noch eine halbe Stunde über Beispiele und sonstige Sachen reden, geht mir ähnlich. Aber wie gesagt, mit Blick auf die Zeit, wir haben noch zwei Kategorien zum Ende. Übung des Monats. Einmal haben wir immer, wenn wir zusammen reden, die Übung des Monats und versuchen das natürlich auch immer thematisch einzuordnen. Und gerade zum Thema Saisonvorbereitung ist das Thema Selbstbewusstsein natürlich immer ein ganz, ganz wichtiges. Man kommt häufig zusammen, man kennt sich untereinander nicht, man kennt sich vielleicht auch selber noch nicht so, seine Rolle in der Mannschaft noch nicht so gut. Wir haben ein kleines Spielchen, das ist dann immer die Übung des Monats und es nennt sich Entweder-Oder. Eigentlich ein cooles Fangspiel, man kann es aber auch umformieren auf eine Spielform. Das Ganze sieht wie folgt aus, man hat zwei Spieler gegenüberstehen und dann gibt es einmal ein Tor rechts von denen und einmal ein Tor links von denen. Und rechts bedeutet quasi, wenn ich die Frage mit Ja beantworte und links bedeutet, wenn ich die Frage mit Nein beantworte.
Oder wenn die erste Antwort oder die zweite Antwort.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, so rum. Genau. Und dann bedeutet es zum Beispiel, wenn ich sage Strand oder Berge und dann gibt es immer eine Gruppe, die muss weglaufen und eine Gruppe, die muss fangen. Und die, die wegläuft, entscheidet immer. Also entweder oder, wenn ich es jetzt Julia fragen würde, dann muss sie sich entscheiden. Rechts bedeutet das erste, links bedeutet das zweite, also Strand oder Berge. Ich wüsste, du würdest jetzt nach rechts laufen zum Strand. Und der andere muss reagieren, wo ich natürlich ein Fangspiel habe und gleichzeitig aber auch so ein bisschen, man lernt sich untereinander kennen, aber auch in der Selbstreflexion, man lernt sich selber besser kennen. Man kann dann auch Thema, also natürlich nicht nur auf die Freizeit bezogen, sondern auch auf den Fußball.
Risiko oder Sicherheit.
Genau, man kann auf Werte beziehen. Man kann das nämlich schauen, okay, wie ticken denn meine Spieler? Werte, also Sicherheit oder Risiko oder sage ich ja Torvorlage oder Tor. Tor verhindern auf der Linie oder ein Tor schießen. Kann einfach gucken, wie ticken die Spieler. Also für mich als Trainer super wertvoll, gezielte Fragen zu stellen und wie reagiert wer. Gleichzeitig aber auch für die Spieler selber im Thema Selbstbewusstsein. Je nach Alter umso wichtiger, gerade wenn sie jung sind, kann man da auch super intensiv in die Reflexion reingehen. Das ist jetzt mal Spiel oder Übung des Monats und das kann ich natürlich auch in den 1 gegen 1 mit Ball machen, dass jeder einen Ball am Fuß hat. Ist es auch eine Option und ich muss dann den Ball rauskicken vom jeweiligen anderen. Aber die PDF findet ihr in den Shownotes und vor allem auch bei uns auf Instagram haben wir das Spiel auch schon gepostet.
Sehr gut. Danke fürs Erklären. Eine ganz schnelle Sache, die mir gerade noch zur Wertepyramide einfällt. Ich wollte sagen, wir machen das auch oft mit Schulklassen. Also das ist gar nicht losgelöst von dem Sport, sondern wenn ich ein Lehrer, Lehrerin bin, dann ist das auch was voll Großartiges, was ich zu Beginn des Schuljahres einbauen kann.
Ja, da nutzen wir es sehr häufig mit Vorbildern, weil wir dann natürlich nicht sagen, was braucht ein guter Fußballprofi oder so, sondern da nutzen wir dann gerne die Vorbilder, dass wir erstmal Vorbilder sammeln und dann beschreiben lassen, warum sind es denn überhaupt Vorbilder. Dann ist aber auch erstmal relativ egal, ob das jetzt Fußballprofis, Schauspieler sind oder vielleicht auch einfach nur Mama, Papa, Schwester. Mhm. Und dann kommt man da sogar noch schneller auch in die Wertearbeit rein, weil wenn ich frage, okay, warum ist deine Mama ein Vorbild? Ja, die hilft mir immer, die schmiert mir immer Brote morgens. Ja, okay, cool. Also Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger Wert. Und dann notieren wir das und stimmen ähnlich wie du es ja vorher auch gezeigt hast mit den Punkten, machen wir das auch, machen das so eine Klassenwertepyramide. Auch super, super wertvoll für Lehrer, weil ich das natürlich im Schulalltag unfassbar gut nutzen kann. Und auch da wieder für die Eltern gut nutzen kann.
Ja, sorry, das ist mir gerade noch kurz eingefallen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, dem magischen Dreieck. Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild. Wir haben ja Mensch, Trainer, Vorbild. Und vielleicht haben wir das irgendwann mal noch anders, aber hier sind unsere Kategorien Mensch, Trainer, Vorbild. Und hier haben wir schon mal vorbereitet für, wenn ehemalige Spieler oder Profisportler bei uns sind. Die sind ja weder Vorbild noch Mensch, sondern auch kein Trainer. Nein, Spaß. Aber da fällt die Trainerrubrik raus. Wir werden es nicht immer so machen, dass wir durchrotieren. Wir werden mal fragen. Es sind dann überall Leitfragen drin, die dann einer oder zwei beantworten können, die vielleicht auch nochmal zum Nachdenken, zum Perspektivwechsel anregen. Paddy, du darfst aussuchen heute. Mensch, Trainer oder Vorbild?
Ich nehme natürlich Mensch.
Dann schieß los.
Das heißt, ich stelle jetzt eine Frage für uns beide, richtig?
Richtig. Kannst du es lesen?
Ja, deine Schrift ist besser als meine. Hast du geschrieben?
Mhm.
Gibt es ein Buch, Film oder Erlebnis, das dein Denken verändert hat?
Ja, erzähl.
Ich dachte, du stellst, ich habe dir ja die Frage gestellt.
Ach so. Oh, da gibt's viele. Also ein Buch, das ich jetzt sagen wollte, das klingt jetzt krasser als es ist, das heißt Das Märchen vom Tod. Da geht's um eine kleine Seele, die quasi auf die Welt kommt und ihr Leben als Seele beschreibt. Also nicht, also du hast ja auch eine Seele, aber nicht du als Körper, sondern die Seele erzählt quasi aus ihrer Perspektive, wie ein Leben auf der Erde irgendwie aussieht und wie das auch wieder zu Ende geht und wer daran glaubt, sage ich jetzt mal, wie es auch wieder von neu beginnt und so weiter. Und das, da denke ich sehr oft dran. Also das ist eine, und das ist auch nur so mini, mini klein. Das kann man an einem Tag locker lesen und das ist wirklich wunderschön geschrieben. Auch wenn man mit Seele und neues Leben und bla gar nichts anfangen kann, ist trotzdem einfach eine super schöne Geschichte. So.
Kannst du mir vielleicht mal das Buch geben, dann würde ich mein Ziel dieses Jahr auch noch erreichen mit drei, mit drei Büchern lesen. Hast du drei davon vielleicht?
Das gibt wirklich drei.
Drei Bände davon.
Drei Bände, ja.
Okay. Ja, bei mir, das nutze ich eigentlich auch relativ häufig, wenn wir in so Trainer-Lehrer-Fortbildung sind. Big Five for Life heißt es. Super spannendes Buch, vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Man kennt ja die Big Five von der Safari und je nachdem, wie viele von den Big Five Tieren ich sehe, desto erfolgreicher ist diese Safari. Also wenn ich 3 von 5 Tiere gesehen habe, eigentlich ganz gut, 5 von 5 super, 0 von 5 natürlich eine Kack-Safari. Habe ich vielleicht einen Reh gesehen oder so. Und das projiziert aufs Leben. Also was sind deine Big Five, also was sind deine 5 großen Ziele, die du erreichen willst in deinem Leben? Und die müssen auch noch nicht jetzt, keine Ahnung, Ende 20 alle schon stehen. Es kann auch sein, du hast bislang nur 4 für dich erarbeitet. Und dann geht es nämlich darum, wenn du irgendwann mal im Sterbebett liegst und zurückblickst auf dein Leben und guckst, hey, wie erfolgreich in Anführungszeichen war mein Leben, weil man immer dann auch sagt, okay, hätte ich doch das gemacht und hätte ich doch das gemacht. Und dass man das nicht macht, zu schauen, okay, ich habe meine Big Fives und ich strebe danach, die Big Fives zu erreichen. Und wenn ich vielleicht 4 von 5 erreicht habe, super. Wenn ich aber am Ende nur 1 von 5 erreicht habe, vielleicht werfe ich
muss
mir das
die Seele dann, noch mal eine Runde drehen.
Muss die Seele nochmal eine Runde drehen und werfe ich mir das am Ende immer vor. Das war, hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Das ist auch nach einer wahren Begebenheit, das Buch, also was so eine Geschichte von so einem Geschäftsführer auch erzählt. Ja, kann ich eben nur empfehlen.
Schön.
Ja, cool. Dann war es das auch mit der ersten vollen Folge vom Perspektivwechsel-Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hört gerne rein beim nächsten Mal, wenn dann auch der erste Gast am Start ist.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folg uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.